Sie hören den Kurier.
Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge des Daily Podcasts des Kurier. Mein Name ist Caroline Ferstl. Meine Kollegin Ida Metzger aus der Innenpolitik hat den ÖVP-Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss Andreas Hanger zum Interview getroffen. Sie spricht mit ihm über parteipolitische Angriffe auf die Justiz, die Veröffentlichung fragwürdiger Chats und über das anstehende Ende des U-Ausschusses.
Herr Hanger, das Match, wenn wir schon auf dem quasi mit Vergleich mit der Euro sind, im U-Ausschuss ist ja auch ein sehr heißes. Sie werden ziemlich stark attackiert, auch Alma Sadic, die Justizministerin, hat gestern eine Aussendung gemacht, beziehungsweise in der ZIP 2 gemeint, die sich wiederholenden und unqualifizierten Angriffe auf die Justiz und insbesondere auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sind inakzeptabel. Und das Spiel, das Sie hier treiben, ist brandgefährlich. Macht Ihnen das Spaß, sozusagen den Rechtsstaat zu versuchen, zu diskreditieren?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin nur ein bisschen verwundert, weil man mir offensichtlich nicht zuhört, wenn ich etwas sage. Weil zum einen ist es so, dass ich nie pauschal den Rechtsstaat kritisiere. Ganz im Gegenteil, ich betone immer wieder, wir haben einen hervorragenden Rechtsstaat, der internationalen Maßstäben gerecht wird. Da gibt es hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im System, insbesondere in der Gerichtsbarkeit, aber auch bei den Staatsanwälten. Und zum Zweiten wird mir, wie gesagt, das ist alles pauschal, dass ich da sage. Ich habe gestern eine Pressekonferenz gegeben, wo ich ganz klar aufgelistet habe, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, da sehen wir ein Fehlverhalten von einzelnen Staatsanwälten in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und ja, Sie kennen meinen Zugang, wir haben ein hervorragendes Rechtssystem, aber es muss auch gestattet sein, einzelne Fehlleistungen aus meiner Sicht, aus unserer Sicht aufzuzeigen.
Fehlleistungen hat es in der Justiz, weil ja überall Menschen arbeiten, immer gegeben. Genau. Jetzt, wo die ÖVP angegriffen wird, sind diese Fehlleistungen, werden die halt thematisiert und die Angriffe gegen die Justiz immer heftiger und quasi in der Frequenz auch immer größer. Ist das nicht ein bisschen durchsichtig, dass wenn es gegen die ÖVP geht, plötzlich die Justiz dann angegriffen wird und Jahre davor eigentlich nicht?
Ich würde auch da versuchen, bleiben wir differenziert. Nicht gegen die Justiz pauschal, sondern einzelne Staatsanwälte in der WKStA, ja, denen werfe ich eine Ermittlungshandlungen vor, die nicht dem Gesetz entsprechen, die nicht dem Gebot der Unparteilichkeit entsprechen, der Wahrheitsfindung, der Verhältnismäßigkeit. Und ich kann das gerne durchargumentieren. Wir sind ja auch gerade dabei, eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung vorzubereiten. Und das hat eine ganz hohe Sachlichkeit und das muss in einem Rechtsstaat möglich sein.
Also hauptsächlich, was man jetzt im U-Ausschuss, wenn man den regelmäßiger Journalistin besucht, ist ja der größte Vorwurf, warum sind die Chats, die es zwischen Thomas Schmidt und dem heutigen ÖGB-Chef Wolfgang Katzian im Zuge der Entstehungsphase des ÖPAG-Gesetzes gab, nicht an den U-Ausschuss geliefert wurde. Ist nicht dieser eine Vorwurf zu wenig? Müsste man da nicht mit einem ganzen Katalog kommen, um das wirklich ordentlich zu dokumentieren?
Dass dieser eine Chatverlauf, der jetzt nicht aufgenommen worden ist in den Ermittlungen, sagt, das ist für mich haarsträubend. Aber Sie haben vollkommen recht, es geht jetzt nicht nur um die eine Ermittlungshandlung, das muss man wesentlich breiter anlegen. Wir haben zum Beispiel jetzt uns ganz konkret 10 Chats herausgesucht, die zum einen mit dem Untersuchungsgegenstand mit Sicherheit nichts zu tun haben und zum zweiten privat sind. Da werden Persönlichkeitsrechte verletzt und auch für das ist die WKStA zuständig. Wir haben eine Situation, dass im Bericht des Herrn Bundeskanzlers unterstellt wird, der Herr Bundeskanzler mit dem Herrn Finanzminister, mit dem Herrn Kabinettschef, man hätte sich abgesprochen, weil alle drei gesagt haben, der Vorstand einer Aktiengesellschaft wird vom Aufsichtsrat bestellt. Gleichlautend haben das viele andere Auskunftspersonen auch gemacht und gesagt, da unterstellt man diese Absprache nicht. Wir haben eine Situation, dass alleine deshalb, weil ein zeitlicher Zusammenhang ist mit einer Hausdurchsuchung beim ehemaligen Bundesminister Löger, mit einem Telefonat vom Herrn Bundeskanzler, das ist das einzige Indiz, dass das zeitlich zusammenfällt, da wird dann sofort ein Aktenvermerk angelegt. Also wir haben eine lange Liste von Dingen, die wir derzeit jetzt wirklich sehr strukturiert und sehr klar auflisten. Wir machen da in aller Ruhe dann eine Sachverhaltsdarstellung und bitten dann unabhängige Gerichte, das zu bewerten.
Das heißt dann, Sie machen eine Sachverhaltsdarstellung, also quasi eine Anzeige gegen die gewisse Staatsanwälte der WKStA und eine andere Staatsanwaltschaft muss dann gegen eine andere Staatsanwaltschaft, wahrscheinlich in einem anderen Bundesland, Innsbruck oder wo auch, oder Graz, muss dann gegen die Staatsanwälte der WKStA ermitteln. Glauben Sie, dass das viel bringen wird?
Wir bereiten einmal vor, um jetzt konkret zu sein. Wir sammeln das Substrat und das ist ein unglaublich breites Substrat. Mittlerweile übrigens nicht von mir auf der politischen Ebene, sondern mit Strafrechtsexperten. Wir holen uns da den Rat natürlich auch von Experten ein, ja gar keine Frage. Und ja, wir bringen das ein und wir suchen dann die unabhängige Justiz, die Staatsanwaltschaft, das zu ermitteln, zu untersuchen. Gerichte werden das dann entscheiden und in dieser Form werden wir das zur Kenntnis nehmen. Mhm.
Sebastian Kurz, können sich, glaube ich, viele dran erinnern, hat, als die Hausdurchsuchung beim Finanzminister Gernot Blümel stattgefunden hat, damals einen Brief an die Justiz geschrieben oder an die WKStA und er hat damals gemeint, er sei 7 Tage, 24 Stunden am Tag bereit, quasi auszusagen vor der WKStA. Das ist natürlich eine Zeugenaussage, wenn in seiner eigenen Causa, wo es um die Falschaussage geht, hat aber bis jetzt kein Termin zustande gekommen, weil die WKStA hätte ihn mittlerweile eingeladen, aber er hat offenbar noch zu keinem Termin zugesagt. Ist das nachvollziehbar oder glaubwürdig, dass man einerseits sagt, ich stehe 24 Stunden zur Verfügung und dann geht man nicht zu einer Einladung der WKStA in der eigenen Causa?
Das lässt sich sehr einfach aufklären. Mittlerweile sagen namhafte Juristen, dass wir in der WKStA keine Zuständigkeit haben. Ich halte das auch für gescheit, weil wenn wir jetzt eh schon Befangenheit unterstellen, das ist ein sehr schlüssiges Argument, das da vorgebracht wird. Die Rechtsvertretung vom Herrn Bundeskanzler sieht eben diese Zuständigkeit nicht in der WKStA. Das ist auch ein Recht, diese Diskussion einzubringen. Und dieser Sachverhalt muss vorher geklärt werden.
Mhm. Wenn man jetzt sich den Urausschuss anschaut, es sind jetzt, glaube ich, noch 5 Befragungstage. Jetzt hat die Grünen zugestimmt oder der Opposition zu einer Mehrheit verholfen, dass Gernot Blümel zum 3. Mal geladen werden kann. Zur Erklärung für die Zuseher, bei 2-mal gibt es ein Minderheitenrecht, beim 3-mal bei der 3. Ladung braucht es eine Mehrheit. Da haben die Grünen sind da mitgegangen, dass jetzt Gernot Blümel geladen wird. Die ÖVP ladet jetzt Alma Sadic. Hat das die ÖVP als faul empfunden, dass Gernot Blümel zum 3. Mal kommen muss?
Ich würde es nicht als faul nennen, ich würde es Unverständnis nennen, das wir da gehabt haben, weil, wie gesagt, der Finanzminister war schon 2-mal da. Die 2. Befragung hat überhaupt keinen neuen Erkenntnisgewinn mehr gebracht. Wieso sollte es die 3. tun? Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Es ist einzig ein Beweis dafür, dass halt der Untersuchungsausschuss aus Sicht der Opposition eine reine Bühne ist für Skandalisierungen, für Unterstellungen. Aber ja, Mehrheitsentscheidungen sind zur Kenntnis zu nehmen. Die Ladung von der Frau Zadic hat da eigentlich gar nichts damit zu tun. Wir haben seit einigen Tagen schon überlegt, die Frau Zadic die Bühne zu bieten, hier ein paar Dinge klarzustellen, weil wir orten schon ein bisschen eine mutlose Justizministerin. Ich habe mehrfach gebeten, sie soll Akzente setzen, damit Ermittlungsakte nicht mehr in der Öffentlichkeit sind. Sie soll Akzente setzen, um Persönlichkeitsrechte zu schützen. Sie soll wirklich darauf schauen, weil sie ist die Letztverantwortliche bei den Aktenlieferungen, dass durch die Aktenlieferungen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Und es ist der Untersuchungsausschuss eine sehr gute Gelegenheit, diese Themen anzusprechen und auch politisch anzustoßen, weil da ist dringender Handlungsbedarf.
Mhm. Sie hat darauf reagiert, die Alma Sadic, auf ihre Vorwürfe und hat quasi in der Aussendung auch gesagt, seit der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs sind dem Untersuchungsausschuss auch Rohdaten vorzulegen, also auch Informationen, die zwar nicht für das Ermittlungsverfahren relevant sind, aber abstrakt relevant für den Urausschuss. Diese Relevanz wird bei jedem Chat einzeln geprüft und begründet. Ist Ihnen das zu wenig offenbar als eine Erklärung?
Das kann ja kein Freibrief sein, um Persönlichkeitsrechte permanent zu verletzen. Und wir werden diese Chats vorlegen, die an den Untersuchungsausschuss geliefert worden sind. Da werden wir zum einen fragen, was ist hier die Relevanz zum Untersuchungsgegenstand? Und das sind ganz klar private Chats. Da geht es um Buchungen von Urlaubsflügen, da geht es um Krankenstandsmeldungen und manches mehr. Und die Frau Justizministerin ist hier in der Letztverantwortung. Und genau dieses Thema müssen wir diskutieren. Es kann doch bitte nicht sein, auch wenn der Verfassungsgerichtshof teilweise sogar spricht von potenziell abstrakt relevant. Jetzt können wir dann eh gleich sagen, dann liefern wir alles. Ich würde aber schon auch versuchen, die andere Seite zu sehen. Es geht hier auch um Personen, um Persönlichkeitsrechte, um private Kommunikation. Das wird oft über die Bühne des Ausschusses an die Öffentlichkeit gebracht. Und damit werden auch Persönlichkeitsrechte verletzt, wenn es nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun hat. Und wenn natürlich das private Informationen sind. Ich gebe aber schon zu, die Unterscheidung zwischen dienstlich und privat, denke ich, ist in der Abgrenzung eine nicht ganz einfache. Aber man kann nicht einfach so salopp sagen, dann liefern wir halt alles, weil damit Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Privat muss privat bleiben und das ist die große Sorge, die ich durch den Untersuchungsausschuss schon noch habe.
Ich habe ein Interview geführt mit der Universitätsprofessorin Ingeborg Zerbes, die ja auch die Kommission zur Terrornacht, zur Aufarbeitung der Terrornacht geleitet hat. Und die habe ich natürlich auch gefragt, warum, eben so wie Sie sagen, warum werden manches Mal Urlaubsbuchungen etc. auch teilweise in den Strafakt ja hineingenommen und nicht nur in den Urschuss geliefert. Und sie hat mir das erklärt, dass sozusagen, das mag vielleicht strafrechtlich nicht sozusagen auf den ersten Blick eine Relevanz haben, aber es kann vielleicht sozusagen atmosphärisch, ob es da sozusagen ein enges Verhältnis mit einem Beschuldigten und einer anderen Person, die in dieser Kause eine wichtige Rolle spielt, von Bedeutung sein. Und deswegen wird das oft auch in den Strafakt hineingenommen. Ist eigentlich eine nicht, also eine Argumentation, die durchaus nachvollziehbar ist, den können Sie offenbar nichts abgeben.
Nein, weil privat bleiben muss. Wenn man konkrete Situationen in einem Chat, da dürfte offensichtlich der erste Instanz gesagt haben, steht sogar im Aktenvermerk drinnen, ist nicht relevant für den Untersuchungsgegenstand. Eine übergeordnete Stelle hat dann wieder gesagt, im Zweifel ist es vorzulegen. Ich meine, da tritt man Persönlichkeitsrecht mit Füßen. Und offensichtlich ist das jetzt momentan jedem egal. Und wir sehen uns da schon ein bisschen auch des Hüters der Persönlichkeitsrechte, der Privatsphäre. Bin ich als Politiker zum Beispiel 24 Stunden, 7 Tage immer Politiker? Oder habe ich auch ein Recht auf Privatsphäre? Also das sind schon grundsätzliche Fragen, die wir intensiv diskutieren müssen.
Müssten die dann vielleicht aufs Diensthandy wechseln?
Ja, das ist auch
vom Diensthandy aufs Privathandy wechseln?
Ist eine interessante Diskussion. Es ist jetzt schon mühsam, finde ich, diese großen Dinger immer bei sich zu haben. Zukünftig brauchen wir dann immer zwei. Oder wie soll das gehen? Wenn ich dann vielleicht mit meinem privaten Umfeld juristische Fragen diskutiere, ist das jetzt dann dienstlich privat? Welches Handy darf ich da nehmen? Also diese Abgrenzung, was ist dienstlich, was ist privat, denke ich, ist in der Praxis eine sehr schwierige. Wer trifft sie? Ich will nur für mich selber in Anspruch nehmen, dass ich auch ein Recht auf Privatsphäre habe.
Was Sie ja selbst nicht bestreiten und es ja immer als grauslich bezeichnen, ist natürlich das Wording oder die Wörter, die in diesen Chats verwendet werden. Jetzt sagt man immer, Politiker sollen auch eine Vorbildfunktion haben, beziehungsweise auch die höchsten Beamten im Land. Hätten Sie sich selber gedacht, dass sozusagen ein Thomas Schmidt, der Generalsekretär im Finanzministerium, so einen Chat schreibt, wie jetzt kann Sebastian Kurz Geld scheißen?
Es ist unglaublich und ich muss schon wirklich auch sagen, dass ich bin auch so erzogen worden, dass man diese Wörter vielleicht im direkten Dialog mit einem guten Freund verwendet, aber sicher nicht gegenüber Kindern, gegenüber einer größeren Gruppe im Parlament schon gar nicht. Ich darf übrigens für mich in Anspruch nehmen, dass ich diese Wörter nicht verwende. Ich darf nur erinnern, zum Beispiel, glaube ich, ein ehemaliger Chef von Ihnen, der Helmut Brandstätter, hat mich unglaublich beschimpft. Also das sind schon andere, die diese Wörter verwenden, aber auch die Wortwahl des Thomas Schmidt ist ganz stark abzulehnen. Das geht gar nicht.
Er ist ja jetzt letztendlich auch zurückgetreten, weil er seinen Diplomatenpass verloren hat und dann in einen Chat geschrieben hat, so jetzt muss ich mit dem Pöbel quasi wieder reisen.
Eine unglaubliche Entgleisung,
Wundert Sie das nicht, dass er hat ja auch diese, also den Pöbel nicht, aber dieses jetzt kann Sebastian Kurz Geld scheißen gegenüber Gernot Blümel geschrieben, dass da keiner von Gernot Blümel oder irgendein anderer hochrangiger ÖVP-Politiker, denen er eine Nachricht geschrieben hat, einmal zurückgeschrieben hat, du Thomas, kannst du bitte andere Formulierungen verwenden?
In der Nachbetrachtung würde ich das eindeutig so sehen. Da muss man natürlich auch als Empfänger einer Nachricht entsprechend drauf reagieren. In der Nachbetrachtung hätte ich das auf jeden Fall so gemacht. Im Nachhinein ist aber immer leicht reden, wenn man halt im ganzen Tag unter Druck ist und das passiert dann vielleicht um 23 Uhr, man hat einen langen Tag, dann nimmt man halt diese Nachrichten zur Kenntnis. Und wahrscheinlich wird es uns schon allen gegangen sein, dass wir unmögliche Witze bekommen haben, dass wir unmögliche Videos bekommen haben. Gegenfrage, haben Sie auf jedes Einzelne darauf reagiert und haben Sie dann gesagt, ich möchte das nicht mehr geschickt bekommen?
Wahrscheinlich nicht, weiß ich jetzt nicht so genau, aber müsste ich nachschauen, wie rüde sozusagen die Wörter waren, das habe ich jetzt auch
aber
nicht in Erinnerung.
Aber Sie haben recht, diese Sprache an sich hat auch wenn es eine private Kommunikation ist, diese Sprache an sich hat dort nichts verloren. Da bin ich vollkommen mit Ihnen.
Gehen wir jetzt zum Urschuss. Sie wollen die Alma Sadic noch laden. Wem will denn die ÖVP noch laden bis zum, weiß nicht, bis 1. Juli geht's, ne? Wollen Sie Christian Pilnatschek laden in den
Also es sind einige Themen, die wir derzeit diskutieren. Herr Pilnatschek ist ein Thema, weil wir natürlich auch die Sicht der Aufsicht sehen wollen und des Ministeriums im Zusammenhang mit der WKStA. Die WKStA-Vertreter setzen sich ja immer in den Ausschuss und generieren sich immer so als die Armen und die immer alles richtig machen. Da gibt es schon auch eine andere Sicht der Dinge. Ich erinnere zum Beispiel, dass die WKStA eine interne Aussprache abgehört hat mit dem Herrn Pilnatschek. Das sind ja unglaubliche Methoden. Ich habe Diskussionen mitbekommen, dass auch Weisungen des Herrn Jablonas von der WKStA ganz einfach nicht zur Kenntnis genommen werden. Also da gibt es schon auch viel Diskussionsstoff aus Sicht jetzt auch der Aufsicht. Und wenn die WKStA per se die Aufsicht ablehnt, das kann ja auch in einem Rechtsstaat nicht sein.
Also jetzt zwischen den Zeilen, wenn ich jetzt gelesen habe, also Christian Pilnatschek, wollen Sie noch einmal laden?
Wir haben eine relativ lange Liste noch von Personen jetzt mittlerweile, die wir in Erwägung ziehen. Wir halten aber ganz grundsätzlich natürlich am Ende des Untersuchungsausschusses fest, weil er ja gar keinen Sinn mehr macht. Aber das sind noch keine finalen Entscheidungen.
Jetzt wollte ich nämlich gerade fragen, also SPÖ-Frontmann Jan Greiner möchte ja in die Verlängerung gehen, um bei einem Fußballausdruck zu bleiben, weil wir da am Euro-Stammtisch sitzen. Warum, wenn es noch so viele Leute gäbe, die man befragen könnte, warum will die ÖVP nicht in Verlängerung gehen?
Weil wir eigentlich eine Situation haben, dass seit Wochen und Monaten jetzt inhaltlich keine neuen Erkenntnisse gekommen sind. Auch die Diskussion, die ich gerade angezogen habe, ist ja schon mehrmals auch im Untersuchungsausschuss diskutiert worden. Was wir haben, sind Chatlieferungen, ja. Chatlieferungen, die abzulehnen sind in der Sprache und im Inhalt. Und das ist das einzige Interesse, die Oppositionsparteien natürlich daran haben. Die hätten gerne am liebsten alle Woche irgendwelche unmöglichen Chats, die abzulehnen sind. Und das ist auch das einzige Motiv. Es ist höchst an der Zeit, diesen Untersuchungsausschuss zu beenden. Das ist, glaube ich, auch im Sinne aller Österreicherinnen und Österreicher. Ich spüre das sehr stark auch, dass die Menschen jetzt zu mir sagen, jetzt ist schon genug Schmutzwäsche gewaschen worden. Finden wir da mal ein Ende und schauen wir mal, was wir daraus machen. Das ist ja die viel entscheidendere Frage.
Sie sagen, es gibt viele Menschen, die sagen, es ist genug Schmutzwäsche gewaschen. Was ich aber höre, ist auch, dass eben aufgrund dieser derben Sprache viele empört sind, wie die Spitzen unseres Landes miteinander kommunizieren. Und die sagen, ich meine, die fühlen ja eine wichtige Position aus. Da müssen sie sich doch anders benehmen. Wie will denn die ÖVP diesen Imageschaden überhaupt wieder wegkriegen?
Also ich glaube, dass der Blick nach vorne zu richten ist. Wir haben zwei Zielrichtungen. Wir haben zum einen, wollen wir wirklich in aller Ruhe aufzeigen, dass diese Ermittlungshandlungen von Teilen der Staatsanwaltschaft aus unserer Sicht nicht objektiv geführt werden. Das muss in einem Rechtsstaat möglich sein, das entsprechend aufzuzeigen. Und zum zweiten geht es uns schon sehr stark darum, Persönlichkeitsrechte zu schützen. Wir müssen schon wieder stärker sagen, privat ist privat. Dieser Imageschaden ist definitiv da, den braucht man auch nicht wegdiskutieren. Aber ich denke, gerade unser Bundeskanzler ist jemand, der eigentlich eine sehr ausgewogene Kommunikation pflegt, der dieses eigentlich immer ja derjenige war, der das auch immer gesagt hat. Er mag dieses gegenseitige Anpatzen nicht. Er macht es übrigens auch nicht, auch in den Chat-Kommunikationen nicht, weil diese unmöglichen Chats kommen halt einmal vom Thomas Schmidt. Und ich glaube, da ist der Blick nach vorne zu richten und die Schlüsse sind daraus zu ziehen. Und alle haben ihren Beitrag zu leisten, wieder zu einer vernünftigeren Kommunikation zu kommen.
Sie sagen, Sebastian Kurz patzt niemanden an, aber die ersten Attacken gegen die WKStA hat schon er persönlich geführt. Das war schon vor über einem Jahr, kurz vor der Pandemie, hat er begonnen. Jetzt, als dann die Hausdurchsuchung bei Gernot Blume war, noch einmal. Da hat er gesehen, das tut ihm nicht besonders gut. Da hat es viel Kritik an ihm gegeben. Jetzt mussten Sie seine Rolle müssen Sie diese Rolle übernehmen. Haben Sie die mit Freude übernommen oder sind Sie dazu gezwungen worden?
Nein, das ist eine Rolle, die ich wirklich mit Freude ausübe, weil wir auch das Tatsachensubstrat haben. Das ist mir ganz wichtig. Ich sage nicht jetzt etwas, weil ich da irgendwas in den Wind hinein sprechen will, sondern wir haben ein ganz dichtes Tatsachensubstrat, wie ich schon erwähnt habe. Das werden wir jetzt wirklich taxativ sehr klar mit Experten auflisten. Und würde aber schon auch meinen, das können wir auch sehr ruhig und in einer Gelassenheit angehen. Ja, dann wird eine andere Staatsanwaltschaft wird hoffentlich ermitteln. Von dem gehe ich aus. Unabhängige Gerichte werden dann auch darüber befinden. Und ich bin schon durchaus der Meinung, da könnten alle ein bisschen dazu beitragen, das ganze Thema ein bisschen unaufgeregter zu diskutieren.
Die Grünen, Sie sagen zwar, es war kein Foul, aber es hat Sie doch irritiert, dass jetzt Unverständnis da ist, dass Sie zugestimmt haben, dass Gernot Blümel ein drittes Mal geladen wird. Können Sie sich eigentlich sicher sein, dass die Grünen nicht am Ende doch noch einer Verlängerung zustimmen, des Urschusses, eine Verlängerung?
Es ist eindeutig so paktiert und wenn etwas paktiert ist in einer Koalition, dann gehe ich davon aus, dass das auch eingehalten wird.
Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Ihnen oder der ÖVP und den Grünen? Weil ich habe versucht, sozusagen Sie hier einzuladen und auch die Nina Tomaselli oder den David Stöckmüller von den Grünen, und beide haben es abgelehnt, sich an einen Tisch mit Ihnen zu setzen. Nur in einer größeren Runde hat es geheißen, aber nicht in einer Zweierformation. Das muss ja dann furchtbar zerrüttet sein, das Verhältnis.
Also grundsätzlich gibt es sehr viele Abgeordnete mit den Grünen, wo wir sehr gut zusammenarbeiten. Zum Beispiel, wir haben ja für uns die Ökologisierung des Steuersystems, eine große politische Frage. Da wird wirklich auf fachlicher Ebene sehr gut diskutiert, auch mit jede Menge anderen Kolleginnen und Kollegen der Grünen gibt es einen, glaube ich, guten, intensiven Austausch. Der Austausch mit der Frau Kollegin Tomaselli und mit dem Herrn Stöckmüller ist tatsächlich angespannt. Das verhehle ich nicht, weil wir halt im Untersuchungsausschuss gänzlich unterschiedliche Zugänge haben. Aber ich gehe davon aus, dass sich das auch wieder entspannen wird.
Mhm. Politbeobachter, Sie sagen, es wird sich entspannen, aber Politbeobachter schreiben eigentlich jetzt schon, dass dieses Verhältnis zwischen ÖVP und Grüne ein bisschen an das Koalitionsklima der letzten großen Koalition erinnert. Also es versucht der Werner Kogler sozusagen, das Schiff noch auf Linie zu halten, aber dahinter bricht das eigentlich schon immer mehr weg. Wie lange glauben Sie denn, wird diese Koalition noch halten?
Ich glaube, dass wir haben ein ausgezeichnetes Regierungsprogramm. Durch die Corona-Pandemie war das natürlich nicht im Vordergrund. Da ist der Blick darauf zu richten. Habe Ihnen eh schon einmal erzählt, ich komme aus der Regionalentwicklung und dort habe ich gelernt, man braucht immer gegenseitiges Verständnis. Das heißt, man muss sich schon auch in die Welt des anderen hineindenken. Da sind wir gefordert, das zu tun, da sind die Grünen gefordert, das zu tun. Und wenn es dieses Grundverständnis gibt, bin ich überzeugt, dass wir in dieser Koalition noch viel weiterbringen können.
Mhm. Letzte Frage, wenn man eben die Kommentare oder die Kommentatoren über Sie durchliest, hat man das Gefühl, dass am Ende sozusagen, wenn Andreas Hanger vielleicht wieder in die Regionalpolitik zurückgeht, sozusagen als Fazit Ihrer bundespolitischen Arbeit überbleiben wird, Andreas Hanger, der den Rechtsstaat beschädigte. Ist das wirklich eine Headline, die Sie über Sie lesen wollen?
Jetzt haben Sie aber ein sehr hartes Urteil gefällt. Ich stelle zunehmend auch differenziertere Kommentare über mich fest, dass er auch pointiert formulieren kann, dass er Dinge auf den Punkt bringen kann. Und ich habe eh schon einige Male ausgeführt, mein Ziel ist es, und ich betone immer wieder, dass wir einen hervorragenden Rechtsstaat haben, aber macht diese Rolle sehr gerne, dieses Pointierte. Sie wissen, bei Pressekonferenzen ist es schon notwendig, auch diese Pointiertheit, weil halt wenig Platz ist immer, wird mir dann gesagt von Journalisten. Man muss sich dann auf eine Headline beschränken, auf eine Unterheadline, und dann hat man noch ein paar Sätze Zeit, die Dinge auch auszuführen. Ich nehme diesen Ball gerne auf und versuche da auch entsprechend pointiert zu formulieren. Versuche aber dann schon immer auch um differenzierte Berichterstattung, weil einmal mehr möchte ich betonen, es gibt keinen Generalangriff auf die Justiz, ganz im Gegenteil, wir haben eine hervorragende Justiz, aber einzelne im System, es muss gestattet sein, die kritisch zu hinterfragen.
Gut. Dann werden wir schauen, wie es weitergeht und wie dann die Staatsanwaltschaft, wenn es zu einer Anzeige kommt, entscheiden wird über die WKStA. Genau. Ich sage danke fürs Kommen und Ihnen sage ich danke fürs Dabeisein.
Danke für die Einladung.
Das war eine Spezialfolge des Daily Podcasts des Kurier mit dem ÖVP-Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss Andreas Hanger. Das Interview geführt hat Ida Metzger aus der Innenpolitik. Mein Name ist Caroline Ferstl und wir hören uns ab Montag wieder im Daily Podcast des Kurier. Abonniert uns am besten gleich auf Apple Podcast, Fio oder Spotify, damit ihr kein Nachrichtenupdate mehr verpasst. Habt noch einen schönen Abend und bis bald.